PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Makellose Models, glamouröse Promis und Tradwives, Influencerinnen mit ihren perfekten Körpern und Leben machen es uns Tag für Tag schwer, dass wir uns wohl in unserer Haut fühlen. Und uns auch so akzeptieren, wie wir sind, mit Speckrollen, Dehnungsstreifen und dünner werdenden Haaren. Nur eine von drei Frauen in Deutschland ist tatsächlich mit ihrem Aussehen zufrieden. Jede zweite will abnehmen. Und das, obwohl wir in Zeiten von Female Empowerment und Body Positivity leben. Aber warum streben wir eigentlich nach schlanken und sportlichen Körpern, nach weißen Zähnen und glatter Haut? Und wer trägt die Schuld an bestehenden Schönheitsidealen? Wer profitiert davon? Darum geht's heute. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Mein Name ist Shanyu Xu und wenn ihr denkt, dass eure FreundInnen oder Familie die Themen von diesem Podcast auch interessieren könnte, dann teilt ihn doch gerne oder hinterlasst 5 Sterne. Für die heutige Folge habe ich mit Sarah-Lisa Volm gesprochen. Sie ist Schauspielerin, Produzentin und Kuratorin und Mutter von 4 Kindern. Sie hat sich sowohl privat als auch beruflich mit ihrem eigenen Körper auseinandergesetzt und letztes Jahr das Buch »Das ewige Ungenügend – Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers« veröffentlicht. Worum es genau geht, erfahrt ihr gleich. Ich verlinke euch aber natürlich in jedem Fall das Buch in den Shownotes. Sarah-Lisa hat verraten, warum sie kein großer Fan von dem Begriff Body Positivity ist, was sie von jeglicher Form von Schönheitseingriffen hält und was sich ihrer Meinung nach in Film, Literatur und Kunst ändern muss, um vielfältige Schönheitsbilder zu stärken. Wir haben auch über das Patriarchat und den Kapitalismus gesprochen und ob Männer wirklich an allem schuld sind. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, denn nach dem Gespräch beantworte ich noch eine spannende Community-Frage, die uns zu der STI-Folge letzte Woche erreicht hat. Also stay tuned und viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah-Lisa, schön, dass du heute da bist. Du hast letztes Jahr ein Buch im Ullstein Verlag mit dem Titel »Das ewige Ungenügend« herausgebracht. Kannst du einmal kurz erzählen, worum es darin geht und was dich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben? So viel vielleicht vorweg. Vieles von dem, was du schreibst, ist ja auch ziemlich persönlich.
Ja, das ist so, man nennt das heute, glaube ich, autobiografisches Sachbuch. Mhm. Das wird immer so ganz gerne gemacht, damit das nicht so boring ist. Mhm. Und deshalb ist so, würde ich sagen, wahrscheinlich 50-50. Die eine Hälfte so persönliche Stories und die andere Hälfte gesamtgesellschaftliche Einordnung. Und es geht, der Untertitel heißt auch eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Hauptsächlich darum, wie wir uns zum einen selbst in unseren weiblich gelesenen Körpern empfinden, aber auch wie Gesellschaft diese Körper definiert, welche Räume ihnen zugestanden werden, wie sie benutzt werden, wie sie betrachtet werden, wie sich das vielleicht auch historisch entwickelt hat. Also all das in den verschiedenen Spielformen kommt in dem Buch vor und streift dann natürlich lauter so Themen, die man ganz gut kennt. Also von der Essstörung bis zum Orgasm Gap, vom Pay Gap, viele Gaps in dem Buch.
Viele Gaps generell.
Genau, bis irgendwie zu Schönheitsidealen, Instagram-Challenges und so weiter. Also es ist so relativ breit, alles, was so den Körper betrifft.
Mhm. Und wie haben deine Erfahrungen als Schauspielerin deine Sicht auf Schönheitsideale beeinflusst vielleicht auch?
Also ich weiß gar nicht, ob man unbedingt Erfahrungen als Schauspielerin braucht, um den gängigen eurozentrischen Superschönheitsnormen der Werbung entsprechen zu wollen. Also wir haben ja in Deutschland jetzt zum Glück nicht so ein Hollywood-Prinzip, dass man eigentlich immer auch gleichzeitig noch die Uhren- und die Shampoo-Werbung machen muss, um Schauspielerin zu sein. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, dass es da doch bei uns nochmal ein paar andere Werte gibt ab und zu. Aber insgesamt, glaube ich, ist natürlich so diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und welche Körper werden wie gesehen und wie werden auch Frauen im Film eingesetzt, natürlich schon was sich durch diesen Filmberuf nochmal verschärft. Mhm. Ne? Weil man einfach schon merkt, also ich habe zum Beispiel, ich schiele.
Und merk mir wurde ich ganz jetzt nicht.
Oft, ja, es wird schlimmer, wenn ich müde bin oder betrunken.
Ja. Der Schlafzimmerblick da.
Ja. Aber es ist so, dass mir zum Beispiel öfter nahegelegt wurde, meine Augen operieren zu lassen.
Wow.
Oder es ist natürlich, ich bin auch relativ groß, ne? Also wo dann heißt, okay, du bist irgendwie eigentlich zu groß, weil viele männliche Schauspieler sind kleiner. Und um dann irgendwie ein Love Interest zu spielen, müsste man ja die gleiche Größe haben. Also so, man merkt schon, es gibt eine große Bewertung über Körper. Aber ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass wenn man so durch die Stadt läuft und die Werbeplakate sieht, der Druck auf allen Frauen ähnlich lastet.
Wenn man einen Blick auf unsere Geschichte wirft, zeigt sich ja ziemlich schnell, es gilt immer als Ideal, was man irgendwie nicht so einfach haben kann. Also vor 400 Jahren fand man beispielsweise vielleicht fülligere Körper attraktiv, denn diese Menschen konnten sich zum Beispiel viel Essen leisten und hatten einen gewissen Wohlstand, oder das ging damit einher sozusagen. Heute gilt genau das Gegenteil als Ideal, also eben schlanke und sportliche Körper. Was meinst du, woran liegt das und warum streben wir, Thema Trends auch, immer nach dem nächsten Schönheitsideal?
Interessante Frage, weil ich absolut spannend finde, wie du darauf kommst. Es so gibt eigentlich ein relativ durchgezogenes Schönheitsideal, würde ich jetzt sagen, zumindest mal aus kunsthistorischer Betrachtung, seit der Antike.
Ja?
Ja. Also wenn man sich jetzt so antike Figuren anguckt, sieht man eigentlich schon, sind die so, also so ein antiker Männerkörper, Statuen-Dings sieht eigentlich aus wie
so ein Adonis, so ein, halt, ja.
Daniel Craig, ja. Oder, ne? Also wie so ein moderner Schauspieler.
Ja.
Genau. Und die Bewegung ist relativ gering. Also bei Frauen kann man eigentlich relativ gut sagen, es ist immer so die Abwechslung zwischen eher Sanduhrfigur und eher dann buschikos, androgyn, schlank. Aber viel mehr Bewegung ist da gar nicht drin. Also es gibt so einmal die Ausnahme im Barock und dann auch fast nur wirklich bei Rubens. Das war vielleicht eher so ein Personal King. Aber ansonsten kann man zumindest, wenn man das so kunsthistorisch betrachtet, eigentlich immer schon relativ gut feststellen, dass der schlanke Körper, gerade bei Frauen, schlanker Körper, makellose Haut, langes Haar, alles sehr, sehr ebenmäßig, immer schon sehr beliebt war, jetzt zumindest seitdem wir so, seit der Antike auf jeden Fall.
Ja, also für mich, also Sanduhr, Schrägstrich ein bisschen fülliger, also eben nicht diese androgyne, sehr Kate Moss, sage ich mal, artige Figur. Und Thema Trends, also warum denkst du, ist das so, dass es immer, dass wir immer nach dem nächsten Ideal streben vielleicht, oder?
Ich glaube gar nicht, dass wir nach dem nächsten Ideal streben. Ich glaube, dass Trends natürlich immer wahrscheinlich so zwei Hauptgründe haben. Das eine ist, sich zu distinguieren von dem, was vorher war. Das ist ja oft eine Generationenfrage. Also zum Beispiel kann man sagen, lange Zeit war ja das Korsett sehr in und dann kommt die Französische Revolution und ist damit auch eine Befreiung des weiblichen Körpers aus dem Korsett. Sie hatte dann aber trotzdem schlank zu sein. Also man konnte sich dann nicht mehr da die Speckröllchen wegschnüren, sondern sollte dann bitte ganz fantastisch aussehen, ohne die Hilfe des Korsetts. Also ich glaube, oft ist es eben so diese Abgrenzungen von der vorhergegangenen Generation, was natürlich immer schön ist, man will ja was Neues machen. Und heute, würde ich sagen, nutzt man natürlich auch diesen Effekt ganz stark im Marketing, in der Werbung. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, es ist immer noch in, dass die Schuhform, die ihr vor zwei Jahren getragen habt, dann könnte ich jetzt nicht lauter Sambas verkaufen, sondern die Leute hätten immer noch globige weiße Turnschuhe an. Das heißt, ich muss ja ständig einen neuen Trend konzipieren und den auch auf den Markt werfen, damit die Leute ongoing neuen Stuff kaufen. Ich sagen würde, Mensch, hier ist was, das funktioniert jetzt für die nächsten 15 Jahre. Der Schuh hält so lange, du kannst ihn zum Schuster bringen und du wirst auch dann noch modisch gekleidet sein. Wovon soll dann, die Reichen noch reicher werden?
Die Wirtschaft leben, ja. Du tust dich ja etwas schwer mit dem Begriff Body Positivity, so wie ich das verstanden habe im Vorgespräch. Warum ist das so und welcher Begriff ist deiner Meinung nach vielleicht besser geeignet?
Ich finde, dass Body Positivity ganz super ist, wenn das für jemanden funktioniert. Also wenn Leute wirklich das Gefühl haben, Mensch, wenn ich mir nur lang genug einrede, dass ich super aussehe und dass mein Körper ganz toll ist und ich komme damit besser durchs Leben, meinetwegen. Ich glaube aber, dass auch das ganz oft nur so ein Marketing-Trick ist, wo uns so gesagt wird, hey, egal was du für einen Körper hast, du kannst trotzdem diesen Trend mitmachen und trotzdem so oder so oder so rumlaufen. Schäm dich nicht, alles ist fein. Und ansonsten eigentlich uns so ein bisschen, ja, auch was verkauft wird und auch das Gefühl von, wir haben eine Verantwortung für unser eigenes Glück und wir müssen nur lang genug vorm Spiegel stehen und irgendwelche Self-Affirmations sprechen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir lernen, dass es egaler ist, dass es auch okay ist, morgens aufzuwachen, in den Spiegel zu gucken und Augenringe zu haben und einen Pickel und zu denken, okay, ich sehe heute echt ein bisschen fertig aus, aber egal, ich habe was anderes zu tun. Also der Begriff dafür ist Body Neutrality und ich finde, der klingt einfach entspannter.
Also das nicht schönreden zu müssen sozusagen in,
ja,
in
weil
dem
das
Positivity.
Ja, wieder, genau, ja, weil das ja so wieder sagt, ah, es ist aber wichtig, dass ich mich selbst schön finde. Ja, warum denn überhaupt? Und wir haben ja vorhin schon über Definition von Schönheit gesprochen. In welchem Sinne? Also muss man dem überhaupt so einen großen Wert beimessen? Und ich glaube auch, dass prinzipiell dieser große Affirmation, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und so weiter und so fort, bestimmt helfen kann, die Situation besser anzunehmen. Auf der anderen Seite aber auch manchmal so eine politische, berechtigte Wut mildert. Weil es gibt einfach viele Dinge, die sind verdammt ungerecht. Und es ist okay, wütend zu sein. Und es ist okay, müde zu sein. Und es ist okay, nicht mehr zu können. Und es ist okay, dann eben auch zu sagen, hier ist eine Grenze und ich will, dass sich die Gesellschaft ändert oder die Situation ändert. Und ich versuche nicht, mich selber immer nur zu beruhigen mit, ah, Mensch, ich sehe aber wunderschön aus und die Welt ist gut, wie sie ist und ich muss ihr nur positiv begegnen und so. Ich glaube, dass das nicht reicht für eine Gesellschaft.
Stichwort Emotionen. Es gibt da ja so eine These, die immer wieder im Raum steht, wenn es um das Thema Schönheitsideale geht, nämlich das Patriarchat ist an allem schuld und eben insbesondere an den bestehenden Schönheitsidealen. Kannst du das einmal erklären von deiner Seite aus?
Interessant. Ich würde vielleicht eher sagen, der Kapitalismus ist schuld an unseren Schönheitsidealen. Ich glaube, es gibt patriarchale Gesellschaften, die ganz andere Schönheitsideale verfolgen, jetzt so als wir hier. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, das ist das, wovon ich ziemlich überzeugt bin, dass wir uns überhaupt so viel über Schönheit definieren als Frau oder über unseren Körper, hat ganz viel damit zu tun, dass unser Körper oft die einzige Währung ist, die wir haben und von der wir lernen, dass wir sie haben. Also bei ganz vielen Sachen, wenn man sich zum Beispiel so die Forbes-Liste anguckt, der reichsten Frauen. Alles, was da oben gelistet ist, hat entweder das Geld, weil sie geerbt haben von ihren Vätern oder weil sie sich haben scheiden lassen von reichen Männern.
Nicht in Asien.
Nicht in Asien.
Nicht in Asien.
Aber wenn du die reichsten der Welt anguckst, also da die obersten, da ist es eben erstmal so, dass es entweder geerbt oder, ne, also weiter unten kommen dann natürlich auch irgendwelche Self-Made-Ingenieurinnen oder wie auch immer.
Ja.
Aber das ist eben sehr spannend. Also einfach zu sehen, okay, die reichsten Frauen der Welt haben nicht ein Tech-Unternehmen gegründet und sind deshalb, also natürlich dann auch durch Ausbeutung, weil du wirst nicht reich, weil du so wahnsinnig talentiert bist. Aber ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir eben ganz viel, gerade in der westlichen Welt, immer noch lernen, dass der Frauenkörper das ist, was sie nachher zu Markte tragen kann, um einen Mann zu finden. Und das ist eben schon so ein Problem. Und wenn du aber es andersrum versuchst, stellst du halt fest, oh, es gibt aber immer noch ein Pay Gap. Und selbst wenn ich einen super Job habe, selbst wenn ich trotz Pay Gap vielleicht mehr verdiene als mein Partner, komme ich dann nach Hause und mache die gesamte Care Work. Weil die meisten Männer nicht mal laut Studien in der Lage sind, eine Waschmaschine anzuschalten. So, das heißt, wir haben da einfach ganz viele strukturelle Probleme, die so dahinter liegen. Und ich befürchte, solange wir die nicht aus dem Weg räumen, werden Frauen sich noch sehr lange über ihr Aussehen definieren. Und jetzt könnte man sagen, haben wir nicht irgendwie im Feminismus wie auch immer Fortschritte gemacht in den letzten Jahren? Maybe. Ich bin gerade seit ein paar Wochen echt geschockt, weil ich jeden Tag mein Insta oder TikTok aufmache und einfach die ganze Zeit Dreadwife-Content bekomme. Ongoing. Yeah.
Kannst du einmal noch kurz Tradwife-Content erklären?
Genau, Tradwife ist eine Abkürzung für Traditional Wife, so, also wo es quasi wirklich um die traditionelle Ehefrau geht, ist so ein bisschen zurück in die 50er. Und das Interessante daran ist auch, dass das quasi ganz viele Accounts sind, wo Frauen die ganze Zeit für ihre Kinder kochen, gerne auch so from scratch, also wirklich so den Teig selber machen und den Käse selber machen.
Die Butter selber machen.
Und sich dann hübsch anziehen und so weiter, was auch wieder interessant ist, weil einerseits machen sie so Care Work, aber gar nicht richtig. Es ist nicht so, dass sie die Toilette putzen oder dass da mal wirklich irgendwie eine Windel gewechselt wird oder so, also so real Care Work. Sondern das ist immer so behauptetes Care Work in wunderschönen eingerichteten Häusern und der große Traum der zu Hause bleibenden Mutter, während der Mann als Versorger 7 Tage die Woche für die Familie das Geld ranschafft.
Junge Menschen suchen gerade in der Pubertät ja nach Vorbildern und auch Orientierungshilfen zur Festigung ihrer Identität. Heute finden Sie das natürlich irgendwie auf Instagram oder TikTok oder YouTube und so weiter. Du warst in einer Zeit Teenagerin, in der man noch kein Social Media hatte, ich auch. Und trotzdem gab es damals ja auch schon bestimmte Körperbilder, Schönheitsideale, nach denen geeifert wurde. Ja, Stichwort diese Supermodel-Era. Wer, in Anführungsstrichen, sind denn jetzt so die Schuldigen dafür, wenn es überhaupt da irgendwie eine Schuld gibt? Dass das immer wieder passiert.
Ja, also ich würde schon sagen, es ist erstmal eine kulturelle Einigung auf bestimmte Schönheitsideale. Also man kann, und das ist super spannend und deshalb glaube ich, ist dieser ökonomische Aspekt auch so wichtig. Ich war irgendwann in der Tizian-Ausstellung in Frankfurt und es war mega spannend, weil das waren so seine Porträtmalereien. Und da hast du schon gesehen, das war quasi wie Instagram. Ja, also die Männer hatten immer so Insignien von Macht und Geld, also so dicke Ketten und ne, irgendwie solche Sachen, aber sahen halt echt, also waren eher so ein bisschen älter und hatten auch mal so einen grauen Bart und sahen jetzt nicht so gut aus. Und die Frauen waren halt durchgehend so Trophy Wives eigentlich, so alle so super makellos, super dünn, super tolle Haut und glowy und sahen halt aus eigentlich wie aus so einer, wie aus so einem Fashion Magazin von 1990. Ja. Also einfach zu verstehen, dass sich das schon wahnsinnig lange durch unsere Gesellschaft zieht und dass eben keine Erfindung von Instagram ist. Sondern wir wirklich da schon viel tiefer und viel länger drauf trainiert sind. Ich würde sagen, das ist ganz wichtig.
Ich finde, dass die verschiedenen Plattformen ja schon auch eine gewisse Verantwortung tragen, also gerade im Hinblick auf ja, die Machtstellung von TikTok jetzt. Es wäre schon ein Anfang, meiner Meinung nach, wenn diese Schönheitsfilter dann eben auch mit Content Notes versehen werden. Die ersten fangen ja jetzt damit an, auch so generated with AI und so weiter. Was meinst du, muss sich hier noch ändern?
Es muss sich bestimmt viel auch bei so Plattformen ändern, aber ich glaube, als erstes müssen wir als Gesellschaft uns bewegen und das auch wollen. Also was ich sehr spannend finde, ist, dass wir alle die Chance haben, unsere Social Media Accounts zu kuratieren. Es gibt auf allen Social-Media-Plattformen echt guten, tollen Content. Ob der wissenschaftlich ist oder politisch oder ob es da um Kunst geht oder irgendwelche Kulturdiskussionen oder um ne, soziales Engagement. Also eigentlich kann man sich das, wenn man will, relativ gut zusammenstellen. Dafür müssten wir aufhören, uns einzureden, dass es uns nicht schadet und wir es nicht ernst nehmen, wenn wir den großen Models folgen. Es tut das. Wir bekommen nachgewiesenermaßen schlechte Laune, wenn wir uns Leute angucken, die nach diesen Standardidealen schöner sind als wir. Es macht schlechte Laune. Leute anzugucken, die ungefähr so aussehen wie wir, ist schon besser, neutral. Landschaftsbilder angucken, gute Laune. Das muss man sich halt mal vor Augen halten.
Ja.
Und das nächste ist, glaube ich, aber die Frage, wie gehen wir mit Werbung um? Und wie viel davon wollen wir haben? Und wie viel lassen wir uns davon beeinflussen? Ich frage mich zum Beispiel ganz stark, wie viel Werbung im öffentlichen Raum erlaubt sein sollte. Wir haben, da kannst du nämlich nichts kuratieren. Da kannst du nicht sagen, hey, diese Werbung interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe, Instagram. Sondern ich sitze an einer Bushaltestelle. Ich weiß, also ich würde gerne mal zählen, ich bin da relativ oft, wie viele Screens es in der Zwischenzeit am Alexanderplatz gibt. Das ist der Wahnsinn. Also wenn man da umsteigen muss, glaube ich, von der Tram zur U-Bahn und so. Da, du kommst an so vielen
Impulsen
vorbei, die eigentlich sagen, kauf mich, dann bist du auch so schön und so reich und am Sandstrand wie ich. Und das ist was, was uns wirklich schadet und was wir aber als Gesellschaft zulassen.
Die Frage ist dann immer Henne-Ei, ne? Also wo fängt's an, wer macht den ersten Schritt und wer hat da überhaupt das Sagen und dann auch bold genug zu sein, dann abzusagen oder eben für neue Lösungen zu suchen.
Ja.
Ja. Vielleicht nochmal Thema Familie. Es ist ja auch so, dass das Körperbild einer Mutter Einfluss auf das der Tochter haben kann. Das nennt man transgenerationales Körperbild. Du bist ja selbst mehrfache Mutter. Was denkst du, können Eltern tun, um ihren Kindern ein gesundes Körpergefühl zu vermitteln?
Ziemlich viel und gleichzeitig wahrscheinlich auch ziemlich wenig.
Mhm. Inwiefern?
Also ich würde sagen, eine der wesentlichen Sachen, die ich auch erst lernen musste und die ich aber heute echt super finde, ist, wenn man wirklich versucht, Kindern beizubringen, dass sie ihre Grenzen definieren. Und dass sie durchaus sagen können, ich will jetzt nicht umarmt werden, ich will jetzt nicht geknutscht werden, lass mich in Ruhe und all das, ne? Und auch gerade Mädchen die Chance bekommen, laut zu sein, dreckig zu sein, sich, ne, also nicht schon ganz früh an so Normen gewöhnen müssen. Ich glaube, das ist eine der fast wichtigsten Sachen, weil wir, wenn wir das als Kind quasi beigebracht bekommen, in bestimmten Schemata zu funktionieren, das auch sehr stark annehmen, je älter wir werden. Das heißt, je mehr Freiraum wir da schaffen.
Und auch weitergeben. Ne?
Ja. Und dann ist es aber natürlich so, von Kinder können sich selber überlegen, was sie anziehen, bis bla bla bla. Die sind ja sehr schnell auch in sozialen Kontexten, wo dann eben durchaus in Kitas, in Schulen und so weiter ja schon diese ganzen normierten Bilder auf sie reinprasseln. Aber natürlich auch durch Großeltern oder wie auch immer. Also meine Großeltern haben zum Beispiel mal eine meiner Kinder, das war so ein Sonnenhut, der stammte von meiner Schwester, war also ein Mädchensonnenhut. Der war aber gelb-grün, also noch nicht mal in einer Mädchenfarbe. Wenn man das so, ne, aber klassisch ist ja irgendwie so dieses rosa Girly-Ding. Und da war so eine Schleife drauf, die jetzt nicht mal sonderlich als Schleife erkennbar war. Und für meinen Großvater war das so schlimm, dass einer meiner Söhne diesen Sonnenhut getragen hat, als Zweijähriger oder so, oder anderthalbjähriger, dass er wirklich sich die Mühe gemacht hat, diese Schleife abzutrennen.
Wow.
Und das ist so, also einfach um zu sehen, wie sehr das in uns drinsteckt. Und wenn du so vielen Menschen und Punkten natürlich begegnest, dann ist das was, was uns alle wahnsinnig prägt. Mhm. Und ich glaube, deshalb muss man auch einfach viel darüber sprechen und Kindern so Rüstwerkzeug mitgeben und Bildung mitgeben und Selbstvertrauen und die Möglichkeit, aufmüpfig zu sein. Und aber trotzdem auch zwischendurch akzeptieren, dass sie dazugehören wollen und dann manchmal Dinge machen, wo man denkt so, nein, ich habe doch so viel auf dich eingeredet, du müsstest es doch besser wissen. Aber man selber fällt ja auch immer um.
Ich fand den Punkt ganz interessant, als du meintest, dass du versuchst, ja Mädchen oder deiner Tochter auch beizubringen, Nein zu sagen, also das Thema Grenzziehung. Weil ich habe gelesen, dass es eigentlich am besten ist, den Körper anderer Menschen gar nicht zu kommentieren. Also außer jemand fragt vielleicht direkt nach deiner Meinung. Also sowas wie, du siehst ja toll aus, hast du abgenommen zum Beispiel, ist natürlich klares No-Go. Aber auch so Frisuren zu bewerten oder äußere Veränderungen, ein Outfit oder sowas, weil man weiß ja nie, was dahinter steckt. Was sagst du, ist das irgendwie realistisch? Weil es ist ja eigentlich auch schön, Komplimente zu machen und auch zu bekommen.
Ich hatte lustigerweise erst so 2 Tagen mit so einem Mann so eine Diskussion darüber, der meinte, ach, man kann ja niemandem mehr ein Kompliment machen. Aber es gibt ja 1000 Möglichkeiten, Leuten Komplimente zu machen, ohne irgendwie zu bewerten, wie ihr Taillenumfang ist. Also man könnte ja zu einer Person immer sagen, ich schätze deine Arbeit oder das hast du jetzt aber irgendwie schön gesagt oder das ist irgendwie toll, wie freundlich du mit XY umgegangen bist oder ich führe immer so gerne ein Gespräch mit dir oder du bist immer so analytisch, das weiß ich sehr zu schätzen. Also es gibt ja 1000 Varianten, ne? Du hast leckeres Brot gebacken. I don't know. Also es gibt ja 1000 Dinge, die wir an anderen Menschen komplimentieren können, ohne quasi auf ihr Aussehen eingehen zu müssen. Und andererseits, glaube ich, ist es auch immer eine Frage, in welchem Umfeld und in welchem Kontext. Also ich würde schon sagen, dass ich als Mutter durchaus manchmal die Körper meiner Kinder kommentiere. Und zwar zum Beispiel, dieses Kind sieht sehr müde aus. Mhm. Es hat Augenringe. Ich befürchte, es hat zu lange an seinem Handy gezockt gestern Abend. Hat da jemand wieder das Passwort geklaut? Mhm. Also ich meine, man hat ja auch so Sachen, wo man sagt, man liest an Körpern was ab. Man kennt Menschen um sich rum und weiß, oh, du hast vielleicht gestern zu lange gefeiert oder ne, sowas. Und ich glaube, das ist aber immer auch eine Frage der Ebene. Mhm. Ist das innerfamiliär? Ist das mit einer besten Freundin, wo man weiß, oh, die hat jetzt seit einem halben Jahr versucht, sich die Haare wachsen zu lassen. Und jetzt hat das irgendwie geklappt oder wie auch immer. Also ich glaube, man kann durchaus über Körper reden, aber es ist zwischen fremden Personen einfach wahnsinnig übergriffig. Mhm. Weil genau wie du sagst, man weiß ja nicht, was dahinter steckt.
Mhm. Wie reagierst du denn darauf, wenn jemand dein Äußeres kommentiert?
Ich sage ganz brav Danke. Und zwar, weil ich das, das war jetzt quasi mein erstes Learning, weil ich früher Leuten immer widersprochen habe. Mhm. Und mein erstes Learning war dann einfach Danke zu sagen. Okay, ich nehme das jetzt mal so an. Und ja, das ist so Schritt Nummer eins. Immer noch schwierig, aber da bin ich. Und dann, ja, muss man mal gucken. Also ich glaube, es wird lustigerweise von vielen Leuten nicht mehr so viel gemacht wie früher. Dann hat man natürlich Freunde oder Familie oder so, wo das auch irgendwie okay und toll ist. Und dann gibt es halt so eine relativ große Gruppe, wo man so das Gefühl hat, okay, wo soll ich da anfangen und aufhören? Und da muss man sich dann immer überlegen, wie viel Zeit habe ich heute für eine Stunde kostenlose Bildungsarbeit, die ich jetzt hier leisten muss, wenn ich dem Kompliment widerspreche. Mhm. Also es ist ja leider dann auch immer so ein bisschen eine Frage des
Mental Load.
Ja, Zeitmanagements.
Ja. Vielleicht nochmal das Thema Schönheitsoperationen, also so Botox oder auch so Hyaluron, Filler und Co. sind unter Feministinnen ja ein ganz schönes Streitthema. Also ich würde sagen, die eine Gruppe sagt, hey, ein Schönheitseingriff ist ein Akt der Selbstbestimmung, ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die sagen, das ist jetzt nur wieder Resultat, weil wir fremdbestimmt sind oder das Patriarchat bestimmte Schönheitsideale vorlebt, die, nach denen wir streben sollen. In deinem Buch geht es ja auch so ein bisschen darum. Was ist deine Meinung dazu?
Ich finde es eines der langweiligsten Streitthemen, die es im Feminismus gibt. Und wir sollten es tunlichst vermeiden. Ich glaube schon, dass wir echt wichtige Dinge zu diskutieren hätten, wie was ist denn Gerechtigkeit, wie könnte Intersektionalität fair funktionieren, was muss man verhandeln, wie bekommen wir endlich mal mehr Produktionsmittel und mehr Renten für Frauen. Also ich finde, es gibt so viele wichtige Themen und unter den Vorzeichen, unter denen wir einfach gerade leben, ne, wo eine Frau ab 40 quasi aussortiert wird im öffentlichen Diskurs, kann ich nur sagen, verstehe ich jede Frau, die sagt, sorry, aber ich würde gerne noch 5 Jahre länger aussehen, als wäre ich 40, damit ich noch weiterhin irgendwie moderieren darf oder wie auch immer. Natürlich kann das Probleme bringen für andere Leute, die diese Frauen sehen, gar keine Frage. Aber ich kann nicht von einer Einzelperson innerhalb eines solchen Systems erwarten, dass sie alle Aufgaben alleine übernimmt. Ich kann diese Probleme nicht so personalisieren und irgendwie immer der Einzelperson zuwerfen. Das ist eine Form von größerem Druck und größerer Machtungerechtigkeit, der man einfach nicht begegnen kann, indem man sagt, oh, du musst alles perfekt machen. Wir haben das ja bei ganz vielen Dingen. Du kannst auch nicht jeder Einzelperson vorwerfen, nicht immer 100% Bescheid zu wissen, wie sie jetzt persönlich den Klimawandel bekämpft. Mhm. Not gonna happen. So, das, ich glaube, in solchen Kontexten muss man das sehen. Und deshalb ist nichts von beidem zu verurteilen. Und was wir, glaube ich, am allermeisten brauchen und am besten zu Gesicht stünde, wäre mehr Vielfalt und die auch sichtbar zu machen. Mhm. Also zu sagen, ah, dann lasst uns doch bitte ab und zu im Fernsehen mal eine Frau zeigen, die über 40 ist und nicht operiert.
Mhm.
damit kommen wir dann ja schon mal einen Schritt weiter, weil damit würde ich dann ja auch Frauen ermutigen, zu sagen, ah, das ist auch okay, kann man auch mit berühmt werden. Und ich glaube, das sind eher so die Stellschrauben. Wir sollten uns viel mehr mit den Entscheidern streiten, als uns gegenseitig das Leben schwer zu machen.
Wer profitiert denn eigentlich am meisten von etablierten Schönheitsidealen?
Wahrscheinlich, da müsste man jetzt so Zahlen nebeneinander legen, ist das schon die Kosmetikindustrie, dann natürlich, also das sind ja Milliarden, die da umgesetzt werden, auch alles, was so diese Altersbekämpfung anbelangt. Ne? Das ist absolut irre, wie viel Geld da umgesetzt wird. Und dann kommen ja so andere Industrien dazu. Also die Modeindustrie profitiert ja auch davon, dass wir weiterhin jung aussehen wollen. Und so, also das ist auf jeden Fall was, was schon mal sehr sinnvoll ist. Außerdem hilft es wahnsinnig gut, Frauen unzufrieden zu halten. Also wenn ich ein sehr hoch angesetztes Schönheitsideal habe und ein Model auf einem Plakat, das selbst nicht mal so gut aussieht wie auf diesem Plakat, dann streben alle immer nach etwas, was sie nicht erreichen können. Das macht Menschen in gewisser Hinsicht auch unzufrieden. Eine unzufriedene Frau ist durchaus bereit, mehr zu leisten für wenig Geld oder wenig Ausgleich, weil sie ja weiß, dass sie nicht gut genug ist. Das heißt, sie leistet auch mehr, damit sie doch bitte trotzdem weiterhin in diesem System bestehen darf. Insofern profitieren eigentlich alle davon, denn sie macht weiterhin kostenlos Carework, ohne einen Ausgleich zu bekommen oder eine Sicherheit bei einer Trennung. Das heißt, auch faule Ehemänner profitieren. Es ist deshalb für sehr viele Menschen sehr praktisch, dass Frauen sich ein bisschen hässlich finden.
Denkst du, dass sich aktuelle Schönheitsideale in den nächsten Jahren wandeln werden? Also jetzt ohne die bestehenden jetzt hier zu reproduzieren, aber gelten beispielsweise Bein-, Achsel- oder Schambehaarung bei Frauen in unserer Gesellschaft irgendwann nicht mehr als ungepflegt, sondern als schön und begehrenswert? Könnte es so eine Welt geben?
Ja, theoretisch könnte es die geben. Praktisch sehe ich gerade überhaupt keinen Weg dahin, ehrlicherweise. Also wir hatten es ja vorher schon mit dem Dreadwife-Content, der gerade so wirklich auf dem Vormarsch ist. Wir haben gerade sehr viele konservative Vorstöße in der Politik. Und dann darf man ja auch so, also dieser Haartrend, der ist auch echt ein Bubble-Trend, ne? Also das ist so eine ganz bestimmte Altersgruppe, von denen gibt es eh nicht so viele. Also die Gen Z ist ja sowieso schon mal als zahlenmäßig als Gruppe völlig zu vernachlässigen im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Und dann ja sind das dann auch wieder oft mit politischen Ideen verknüpfte Sachen. Also das sind wirklich wenige Leute, die das dann für eine Zeit attraktiv finden. Das fällt dann vielleicht noch zusammen mit so einem kurzfristigen Body Positivity Diversity Hype. Aber grundsätzlich würde ich sagen, funktioniert das nicht. Also ich habe selber so einen Schamhaartest gemacht und auch dachte, okay, irgendwann, Fidel Castro hat mal ausgerechnet, wie viel Zeit er sparen würde, wenn er sich nicht rasiert. Und hat dann aufgehört, sich zu rasieren, wie wir alle wissen. Und das fand ich irgendwie interessant. Und dann dachte ich, okay, ich habe auch Wichtigeres zu tun als Fidel Castro und muss dann jetzt auch mal das ausprobieren. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Also das, was passiert, wenn du als Frau ein Foto postest, zum Beispiel im Bikinihöschen, wo man so ein bisschen Schamhaar sieht. Also von irgendwie, das ist ja ekelhaft, bis behave and shave. Und ne, all das ist dann das, was einem sofort in Kommentaren und in DMs und so geschickt wird. Und insofern habe ich das Gefühl, da sind wir so weit weg davon, dass es überhaupt okay ist, dass es beides gibt. Mein Ideal wäre ja nie sagen, Frauen rasiert euch nicht mehr oder bitte habt jetzt alle kurze Haare oder bitte habt alle das und das, sondern dass es eine Parallelität geben kann von Trends, von Körperformen, von ja auch Bedürfnissen nach Expressivität. Und das sehe ich noch überhaupt nicht. Also es fühlt sich auch lustigerweise, wenn man was sagt, jeder immer gleich angegriffen. Ja. Und es ist immer so, ich rasiere mich ja aus Geruchsgründen, hatte ich neulich eine bei einer Lesung. Ich war so, ey, du rasierst dich so viel du willst, so easy. Es geht nur darum, dass ich bitte gerne auch Schamhaar haben möchte, ohne dafür beschimpft zu werden. Und das ist, glaube ich, noch ganz weit entfernt.
Ja, das Interessante ist auch, warum das Leute so triggert.
Ja. Also, ich glaube, es ist ganz oft das Hinterfragen des eigenen Weltbildes, das den Leuten Angst macht. Mhm. Und das Gefühl hat, oh, jetzt kommt da was Neues. Und was ist, wenn das okay ist? Was ist, wenn das okay ist, dass eine Frau zum Beispiel arbeiten geht und Kinder hat? Mhm. Hätte ich das dann vielleicht auch machen können? Mhm. Und was bedeutet das dann? Muss ich dann die letzten 40 Jahre in Frage stellen? Und dann ist es, glaube ich, ganz oft eher wieder dieser Weg zu, okay, dann sage ich jetzt lieber, das ist nicht gut, als Schwarz-weiß. Selber bei mir festzustellen, es hätte vielleicht anders laufen können. Mhm.
Mir ist vor einer Weile aufgefallen, dass bei manchen Werbeplakaten oder Kampagnen jetzt auch im Fernsehen, zum Beispiel bei Mascara oder anderen Beauty-Produkten, jetzt mittlerweile auch wirklich die echten Wimpern der Models zu sehen sind. Und klar, wahrscheinlich irgendwie kleinere Touch-ups, aber nicht mehr so extrem wie vor 10, 20 Jahren vielleicht oder früher. Und auf Werbefotos zu Unterwäsche oder Bademode sehe ich auch immer häufiger Dehnungsstreifen, also dass immer mehr die Realität und die realen Körper der Frauen gezeigt werden. Welche Veränderungen in der Schönheits- und Modeindustrie hast du in letzter Zeit beobachtet? Natürlich im besten Fall positive.
Ja, also ich kann es bestätigen, was du sagst, ne? Also man hat schon in den letzten Jahren einfach mit dieser Body-Positivity-Welle viele Dinge gesehen, die ja erstmal schön sind und zu befürworten sind. Also dass man einfach mehr Varianz in den Körpern gesehen hat. Und zwar sowohl was irgendwie Kleidergrößen anbelangt, als auch was Hautfarben anbelangt oder Haarformen und so, ne? Das ist irgendwie ganz, ganz schön. Aber es ist nicht selten so, dass diese divers scheinenden Modelgruppen sich dann immer so um eine Supermodel-Tochter, wie zum Beispiel Kaya Gerber, herum positionieren. Mhm. Also dann so, wir haben hier natürlich unser Leuchtturmmodel, die, ne? Mhm. Und dann, guck mal, wir haben aber auch noch so ein bisschen andere. Und das ist schön und es ist gut, dass es das gibt. Und ich glaube aber, wir müssen versuchen, das zu bewahren und das ernsthaft zu wollen, unabhängig von dem Trend. Mhm. Ne? Weil dann werden wir es genauso so sehr wieder verlieren. Und das ist, glaube ich, so das größte Problem oder die größte Gefahr, dass es dann immer nur so eine Momentaufnahme bleibt.
Ja, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, das klingt natürlich schön, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es irgendwie auch einfacher dahergesagt irgendwie als getan. Was kann ich denn wirklich als Einzelperson tun, um gegen unrealistische Schönheitsideale, also um mich da so ein bisschen abzuwehren und vielleicht auch davon frei zu machen? Wir hatten es am Anfang so ein bisschen, also wie gelingt mir das am besten?
Ja, genau, wir haben vorher kurz drüber gesprochen. Mhm. Dass Landschaftsbilder so beruhigend sind.
Oder Tiercontent.
Ich bin wirklich ziemlich überzeugt davon, dass das richtig viel bewegen würde, wenn wir alle mehr Sachen angucken, die uns gut tun und die uns helfen und die uns vielleicht auch zum Denken anregen. Also ich bin ein großer Freund von Museen und von da. Und vielleicht sollte man sich jetzt nicht unbedingt eine Tizian-Ausstellung angucken, wo alles genauso ist wie auf Instagram. Aber es gibt einfach ganz fantastische junge Malerinnen, die irgendwie ganz vielfältige neue Körperformen in ihren Ausstellungen zeigen. Oder man geht einfach in die Natur oder man guckt sich halt einfach Landschaftsbilder auf Instagram an. Auf jeden Fall ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, was man an Bildern konsumiert, weil es wirklich nachgewiesenermaßen hilft, sich selber besser zu kontextualisieren und wahrzunehmen. Und die nächste Sache ist vielleicht auch die, sich wirklich mit diesen Hintergründen auseinanderzusetzen. Also auch wenn man sich dann trotzdem noch hässlich findet, wenn man morgens in den Spiegel guckt, finde ich es für mich persönlich total beruhigend zu wissen, warum. Mhm. Nicht zu denken, ich finde mich hässlich, weil ich so abgrundtief hässlich bin. Sondern ich finde mich hässlich, weil ich gelernt habe, mich hässlich zu finden. Okay, cool, habe ich verstanden. Dann lerne ich jetzt was anderes und lese dieses Buch oder arbeite an XY, was mir dann vielleicht auch mehr gibt, als mich in diesem Hamsterrad zu bewegen. Also ich glaube, zu begreifen, wo diese Sachen herkommen und warum wir uns mit uns selbst so unwohl fühlen, hilft schon ganz viel, um durchzuatmen und zu denken, es ist nicht echt. Es ist eher so ein Denkmodell, in dem ich gebildet wurde.
Ja, diese Art der Selbstreflexion ist natürlich nicht immer einfach. Also da den ersten Schritt zu machen, ist definitiv immer die größte Challenge. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, weil du das Thema Landschaftsbilder angesprochen hast. Wie können denn zum Beispiel Kunst, Literatur oder auch Film dazu beitragen, ein vielfältiges Schönheitsbild zu fördern?
Das Spannende ist ja meiner Meinung nach auch, dass je diverser die Leute sind, die Kunst machen oder die Bücher schreiben dürfen oder die Filme machen dürfen, umso diverser werden natürlich auch die Geschichten und die dargestellten Personen, was ja total toll ist. Das heißt, auch da müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir mehr Regisseurinnen, mehr Autorinnen und so weiter haben und die natürlich auch nochmal in unterschiedlichster Ausprägung, um einfach mehr unterschiedliche Menschen zu sehen und auch, das ist ja immer das, was passiert in der Kunst, dass wir irgendwie Empathie entwickeln, ne, für das, was wir abgebildet sehen. Und da können wir natürlich dann ganz viel lernen und sehen, nämlich, dass Menschen in einer großen Vielfalt existieren. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und deshalb ist das ist ja ganz viel auch kulturelle Förderung. Es ist ganz viel ja auch ne, so eine Entscheidung. Da müssen wir, glaube ich, noch viel breiter gefächert werden. Und es ist auch hier, wenn da eine Entscheidung natürlich von KonsumentInnen. Also sich halt mal zu überlegen, gehe ich jetzt wieder in die Ausstellung von einem total berühmten Maler, dessen Sachen ich vielleicht auch schon 5-mal gesehen habe. Oder überlege ich, gibt es da irgendwo eine Künstlerin aus einem ganz anderen kulturellen Kontext, die mir mal was Neues eröffnet. Das gleiche auch in der Literatur. Also ich kann für mich selber sagen, mein Bücherregal war unfassbar männlich und weiß geprägt. Ich bin eine große Büchersammlerin. Und ich würde sagen, mit 15 oder so habe ich hauptsächlich Männer gelesen. Und das hat sich wirklich über die Jahre verändert. Und ich glaube, wenn ich heute vor meinem Regal stehe, kann ich echt sehen, oh, das habe ich schon sehr lange. Das ist, weiß ich nicht, die Gesamtausgabe Dostojewski. Und jetzt stehen aber daneben eben immer mehr Frauen. Und das ist, glaube ich, was, wo jeder von uns natürlich auch dem Markt helfen kann, sich zu entwickeln.
Absolut. Ja, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch und auch die Einblicke in deine Gedankenwelt. Fand ich wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Und danke für deine Aufklärungsarbeit.
Danke für deine tollen Fragen. Dann macht es immer besonders viel Spaß.
Danke.
Die Frage aus der Community.
Mich hat letzte Woche eine sehr liebe Mail einer Hörerin erreicht. Sie möchte anonym bleiben. Die Mail lese ich euch aber mal vor. Hallo, liebe Schü, ich bin ein großer Fan deines Podcasts und habe dadurch schon viel dazugelernt. Vielen Dank also. Ich habe gerade die Folge zum Thema Geschlechtskrankheiten gehört und ich dachte eigentlich immer, dass auch Blasenentzündungen dazu zählen würden, aber anscheinend ist dem nicht so. Was ich mich aber schon immer gefragt habe, muss man als Frau nach dem Sex wirklich direkt auf Toilette gehen, damit man keine Blasenentzündung bekommt? Wäre super, wenn ihr das mal recherchieren könntet. Vielen Dank und liebe Grüße. Also erstmal vielen Dank für die Frage. Wenn ihr auch welche habt, dann schreibt mir doch gerne an podcast@her.one. Und jetzt zur Antwort der Frage. Also es ist tatsächlich ratsam, als Frau nach dem Sex auf Toilette zu gehen. Und das hat 2 Gründe. Erstens, während des Geschlechtsverkehrs können Bakterien in die Harnröhre gelangen. Das Wasserlassen nach dem Sex hilft, diese Bakterien auszuspülen, bevor sie die Blase erreichen und eine Infektion verursachen können. Und zweitens, Frauen sind aufgrund der Anatomie des weiblichen Harntrakts wirklich anfälliger für Harnwegsinfekte. Die Harnröhre ist bei Frauen kürzer, wodurch Bakterien schneller die Blase erreichen können. Regelmäßiges Wasserlassen nach dem Geschlechtsverkehr hilft also, das Risiko zu minimieren. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, eine ganze Folge dem Thema Blase zu widmen, weil das gerade bei Frauen ja ein Riesenthema ist. Stimmt doch mal bei der Umfrage hier bei Spotify ab, ob ich das machen soll. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und für eure lieben Mails und natürlich auch die Bewertungen. Das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich auf nächste Woche. Also, macht's gut!